Ja, ich freue mich, heute Morgen wieder einmal in Bad Godesberg zu sein und dass wir miteinander ein Wort Gottes teilen können. Das heißt, wir wollen uns einmal über einen größeren Zusammenhang heute Morgen Gedanken machen. Wie wir in der Einleitung ja schon gehört haben, Gemeinde Jesu kommt von Ostern her. Und das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, das die Bibel uns aufzeigt, ist ja die Himmelfahrt Jesu, nicht wahr? Also 40 Tage nach Ostern, Himmelfahrt Jesu. 50 Tage danach ist Pfingsten. Und in der Apostelgeschichte steht, dass der auferstandene Jesus 40 Tage mit den Jüngern unterwegs war, bevor er zum Vater in den Himmel gefahren ist. Und wenn man das einmal genau anschaut, dann kann man tatsächlich sehen, dass Jesus sich zehnmal zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt seinen Jüngern gezeigt hat. Kriegen wir diese zehnmal hier zusammen heute Morgen? Wir gucken mal, ja? Wir machen das gemeinsam. Ich finde das wichtig, dass die Auferstehung Jesu nicht nur ein guter Gedanke, eine philosophische Erwägung, ein frommes Gefühl darstellt, sondern dass die Bibel von Fakten spricht, in Zeit und Raum. Geschichte in Zeit und Raum. Zehnmal! Ich glaube, das ist auch angemessen. Denn Auferstehung, wer kann schon Auferstehung denken? Oder glauben. Dafür braucht es eine starke Vergewisserung. Zehnmal. Was war die erste Begegnung Jesu? Maria Magdalena. Ja? Also dort in der Nähe des Felsengrabes. Erste. Gut. Die zweite. Ja, die zweite Begegnung ist, es war ja nicht nur die Maria Magdalena dort am Grab. Sie ist zwar dann schockiert zurückgelaufen, als sie merkte, dass Jesus nicht im Grab war und hat den Jüngern gesagt, er ist weg. Die anderen Frauen, es waren vielleicht 3 oder 4 oder sogar mehr Frauen noch, das ist nicht ganz klar, die Evangelisten betonen also Unterschiedliches, beziehungsweise erwähnen mehrere oder weniger, weil ihnen das nicht so wichtig war. Also es gibt unterschiedliche Zahlen, das ist aber ganz okay. Diese Frauen bekommen ja eine Botschaft dann von diesem Engel. Es hat ein Erdbeben gegeben am Ostersonntag morgens, vielleicht um 6 Uhr ganz früh, streng bewacht von über 20 Soldaten. Die fallen alle in Ohnmacht. Ein Naturereignis. Die Bibel spricht von einem Engel, der zu diesen Frauen spricht und sagt, Jesus ist auferstanden, er ist nicht hier. Geht und erzählt das den Jüngern. Und dann rennen diese Frauen zurück in die Stadt, erschrocken und erfreut, betont das Neue Testament, rennen zurück in die Stadt und auf diesem Weg begegnet ihnen Jesus. Zweite Begegnung. Die dritte habe ich hier schon murmeln gehört. Die Emmausjünger. Also wir sind immer noch am Sonntag, am Ostersonntag, ja. Von diesen 10 Begegnungen sind 5 an diesem Sonntag gewesen. Maria Magdalena, die Frauen, die zurücklaufen, um den Jüngern zu sagen, Jesus ist auferstanden. Und am Sonntagnachmittag, könnte man sagen, vielleicht um 4 Uhr, sind die Emmaus-Jünger von Jerusalem zurück in ihr Heimatdorf. Emmaus, deshalb heißen sie Emmaus-Jünger. Das ist etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, also ein 2-Stunden-Weg. Auf diesem Weg begegnet ihnen Jesus, das heißt, er kommt zu ihnen. Er schwenkt gewissermaßen auf ihren Weg ein. Und sie reden über das, was in Jerusalem geschehen ist. Und er öffnet ihnen die Augen. Und dann sagen sie, also als sie angekommen sind, vielleicht gegen 18 Uhr, sagen sie, es wird Abend, willst du nicht bei uns bleiben? Und sie essen miteinander. Sie erkennen Jesus als den Auferstandenen. Und Jesus ist dann wieder verschwunden. Und sie sagen, ja, wir können jetzt hier nicht einfach zu Hause rumsitzen. Das müssen wir den Jüngern in Jerusalem erzählen. Das heißt, sie rennen, das war wahrscheinlich schneller als 2 Stunden, denselben Weg, den sie gerade 10 Kilometer gelaufen sind, wieder zurück nach Jerusalem. Vielleicht waren sie um 7:30 abends, eine halbe Stunde schneller, wieder in Jerusalem. Und dort sitzen die Jünger, die verängstigten Jünger, sitzen dort eingeschlossen. Die vermuten ja, jetzt geht's uns an den Kragen, wir sind seine Nachfolger und so weiter. Man erkennt uns an dem galiläischen Dialekt, eingeschlossen. Und dann kommen diese Emmaus-Jünger in diesen Kreis, klopfen an und machen sich verständlich, werden reingelassen und sagen, wir haben Jesus als den Auferstandenen erlebt. Wir haben mit ihm gegessen, wir haben mit ihm gesprochen, er hat mit uns gesprochen. Was sagen die Jünger da? Bitte? Ja, nee. Sie sagen, das wissen wir auch. Erstens von den Frauen. Heute Morgen kamen so ein paar Frauen. Wissen wir auch nicht, was die da richtig hatten. Aber die haben davon erzählt und eine Begegnung, die im Neuen Testament nicht weiter berichtet wird. Er ist Petrus erschienen. Wann ist Jesus Petrus erschienen? Wird nicht erzählt weiter im Neuen Testament, außer dass es so war. Also anscheinend nach den Emmaus-Jüngern an diesem Sonntagnachmittag ist Jesus dem Petrus alleine persönlich erschienen. Paulus schreibt davon in 1. Korinther 15. Er ist Petrus erschienen. Drittens. Und vierte Begegnung? Ja, genau. Als sie nämlich da sitzen und die Emmaus-Jünger sagen, wir haben ihn gesehen, und die Jünger sagen, ja, Petrus hat ihn auch gesehen. Also an dem Abend, das ist vielleicht schon 20 Uhr oder 21 Uhr, da tritt Jesus zu ihnen in diesen Raum. Und sie sind schockiert. Ganz menschliche, natürliche Reaktion. Sie sind erschrocken. Und Jesus sagt ihnen, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Und er ermutigt sie mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das ist noch nicht Pfingsten, aber es ist eine Ermutigung durch den Heiligen Geist. Und als sie es immer noch nicht glauben können, sagt er, habt ihr was zu essen? Also Geister können nicht Teller leer essen. Habt ihr was zu essen? Ja, der ist mit ihnen. Vierte wesentliche Begegnung. Die fünfte. Das war Ostersonntag. Die sechste. Ja, genau. Am nächsten Sonntag kommt Jesus noch einmal zum selben Ort, in denselben Kreis, weil der Thomas war beim ersten Mal am Ostersonntag nicht dabei, wo immer der war. Und dann haben die Jünger ihm in der Woche gesagt, Mensch, du hast was verpasst. Jesus war da, sagt er. Also, Leute, keep cool. Ja, lass die Kirche im Dorf. Jesus war da. Er kommt und Jesus tritt in diesen Kreis wegen des Thomas besonders und sagt, Thomas, ich bin's. Du kannst meine Nägelmale fühlen, meine Seite. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Die große Lehre daraus ist, dass, was die Evangelisten da festhalten, was Jesus gesagt hat, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Sechstens. Jetzt kommt siebtens. Galiläa. Aha, Galiläa. Wahrscheinlich, wir wissen jetzt nicht wirklich die Reihenfolge, aber wir legen die jetzt mal hier so fest. Wir nehmen das jetzt mal an. Am See Genezareth, der auch See Tiberias genannt wird, weil die Stadt Tiberias als Handelsstadt die bedeutende dort war, neben Kapernaum. Deshalb nannte man den See auch schon mal See Tiberias. War der See Genezareth, am See Genezareth. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Und die achte? Ja, im Grunde haben wir das hier in der Schriftlesung gehört. Auf einem Berg in Galiläa. Und manche Ausleger meinen, das lässt sich jetzt nicht beweisen, ich glaube, dass da aber sehr viel dafür spricht, manche Ausleger meinen, dass zu dieser Begegnung dort auf dem Berg das auch das Ereignis war, von dem Paulus spricht im Korintherbrief, dass nämlich 500 Brüder auf einmal ihn als den Auferstandenen gesehen haben. Da können wir auch gleich noch mal kurz drüber nachdenken. Das wäre die achte. Und die neunte? Ja, Jakobus wird genannt. Das wird nur von Paulus erzählt, 1. Korinther 15, dass Jesus auch dem Jakobus erschienen ist. Und das, damit meint er seinen leiblichen, den leiblichen Bruder Jesu. Es gab nämlich zwei andere Jakobusse im Jüngerkreis. Er ist seinem Bruder erschienen, der bis zur Kreuzigung wahrscheinlich, bis zur Auferstehung Jesus distanziert gegenüberstand. Also es wird gesagt, dass die Familie, die Brüder meinten, der ist verrückt. Jesus, der ist irre. Dieser, sein leiblicher Bruder Jakobus, ist wahrscheinlich nach der Auferstehung Jesu auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und dem ist er erschienen. Und das war der spätere Gemeindeleiter der Jerusalemer Gemeinde. Und die zehnte? Ja, die wissen wir wieder. Ja? Natürlich die Himmelfahrt Jesu. Ja. Ja, natürlich den Paulus auch noch. Allerdings war das dann nach Himmelfahrt. Und wie weit das jetzt eine Begegnung war zum Anfassen oder wie weit das eine Vision war, das wissen wir nicht genau. Also ich beschränke mich jetzt mal auf die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Also, 5 Erscheinungen am Ostersonntag. 2 davon, also in Jerusalem. Und von den anderen fünf Erscheinungen waren mindestens zwei in Galiläa. Und die Frage, die wir heute Morgen hier ein bisschen miteinander bewegen, warum Galiläa? Warum sagt der Engel den Frauen so dringend, sagt seinen Jüngern, dass sie nach Galiläa gehen sollen? Und als Jesus den Frauen, den fliehenden, in die Stadt rennenden Frauen begegnet, da sagt er ihnen nochmal, Jesus den Frauen, sagt den Jüngern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Warum? Wenn er doch in Jerusalem vom Ölberg aus in den Himmel gefahren ist. Warum mussten die denn von Jerusalem zwei Tagesreisen nach Galiläa und wieder zurück? Okay. Das wollen wir jetzt einmal miteinander bedenken und ich denke, dass das für uns persönlich auch wichtig ist. Wir gehen also mal mit nach Galiläa heute Morgen. Die Jünger haben, die 11 Jünger haben Jesus zweimal in Jerusalem erlebt. Einmal am Ostersonntagabend, einmal den Sonntag darauf mit dem Thomas. Sie haben zweimal erlebt, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er hat einen neuen Leib. Wir können mit ihm reden, wir können mit ihm essen. Er ist auferstanden. Und sie sollen nach Galiläa. Sie gehen zurück nach Galiläa. Ich glaube, dass sie noch immer noch in einem Sinne ganz benommen waren. Sie brauchten einfach Zeit. Stehen Sie, so etwas steckt man nicht einfach weg. Ja, wunderschön, Jesus ist auferstanden, Halleluja. Nee, sowas muss man erstmal verarbeiten, auch die ganzen Dinge vorher, Kreuzigung. Ich glaube, die Jünger waren noch ganz benommen. Aber sie glaubten an ihn, sie hatten ihn zweimal gesehen, sie gehorchten ihm und sie gingen nach Galiläa. In Galiläa sitzen sie nun am See, also in ihrer Heimat. Sie sind in ihrer Heimat. Sie sind zu Hause. Sie sitzen am See. Was machen Fischer, die am See sitzen? Ja, Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Wie früher. Ich glaube heute nicht mehr. Früher habe ich das tatsächlich so gedacht, dass das eigentlich eine Resignationsgeschichte ist. Also, der Petrus sagt, was soll jetzt werden? Ich weiß es nicht. Ich steige wieder in meinen Beruf ein. Das glaube ich heute nicht mehr. Ich glaube, dass die Jünger wirklich auf Jesus gewartet haben. Aber Jesus war halt einer, der schlecht einfach nur warten konnte. Sitzen. Und er geht wieder fischen. Und die anderen, natürlich auch Fischer, Jakobus, Johannes, Kollegen, Arbeitskollegen von früher, die sagen, wir gehen mit. Und wie immer, übrigens bis heute, wie immer, fischt man auf dem See Genezareth mit dem großen Netz, also am Ufer kann man Wurfnetze auswerfen, aber mit dem großen Fangnetz, Schleppnetz, fängt man nur nachts in der Tiefe des Sees. Und es wird ein enttäuschender Fischzug. Wir haben das hier so schön gehört in der Schriftlesung. als sie am Morgen müde und matt und nass im Morgengrauen zurückrudern zum Ufer. Da sehen sie einen Mann dort stehen. Johannes sagt, etwa 100 Meter Entfernung. Johannes ist sehr genau in seinem Evangelium. 100 Meter. Und der ruft ihnen zu, Jungs, habt ihr nichts gefangen? Habt ihr nichts zu essen? Nein. Dann sagt er, werft das Netz noch einmal, Morgengrauen, ja, noch einmal auf die rechte Seite aus. Sie wissen nicht, warum sie das tun. Aber sie tun es. Es wird ein riesiger Fang. Und Johannes erkennt ihn als Ersten und Petrus wirft sich ins Wasser und schwimmt so schnell er kann ans Ufer. Sie erkennen Jesus. Und es wird eine wunderbare Begegnung, eine ganz tolle Begegnung. Also ein Frühstück im Morgengrauen. Man ist müde und kaputt und froh, nachdem man furchtbar enttäuscht war, froh. Und jetzt sitzen diese Männer da am Feuer und Jesus brät ihnen Fisch und röstet ihnen Brot. Sie frühstücken miteinander. Und Johannes schreibt das so schön, keiner wagt es zu sagen, wer bist du? Weil sie wussten alle, es ist Jesus. Aber keiner sagt was. Es ist so eine frohe und doch gespannte, ja, betroffene Stimmung. Und ich denke, jetzt merken wir, warum Galiläa so wichtig war. Nämlich, sowas hat es doch schon mal gegeben. Lukas berichtet von dem wunderbaren Fischzug des Petrus in Kapitel 5. Ganz am Anfang, als Petrus dazu kam, ganz am Anfang, fast dieselbe Geschichte. Petrus auf den See, die ganze Nacht, nichts gefangen, total frustriert, keine Einnahmen bedeutete das. Frustriert, am Morgen kommt er in den Hafen und packt seine Netze zusammen. Und dann sieht er dort, wie Jesus kommt und ganz viele Leute ihm nach. Und die drängen ihn fast ans Ufer, ins Wasser. Und Jesus ruft ihn und sagt, kann ich nicht mal in dein Boot kommen? Und dann läuft er da durchs Wasser, steigt in Petrus' Boot ein, ist vielleicht so 10 Meter, 15 Meter vom Ufer entfernt. Und die Leute kommen bis an die Wasserkante, setzen sich, stehen, immer mehr. Und dann hält Jesus eine Predigt, die dem Petrus ins Herz fährt, die er nie, nie, nie mehr vergessen hat. Und dann sagt Jesus zu ihm, so Petrus, jetzt fährst du nochmal raus. Und der Petrus wusste auch damals nicht genau, warum er sich, von einem quasi Rabbi, oder wusste er, dass Jesus Zimmermann war, dass sich ein Fischer von einem Zimmermann sagen lässt, wie man Fische fängt oder so. Er konnte es nicht sagen. Aber er ist nochmal rausgefahren und macht den Fang seines Lebens. Und dann sagt er zu Jesus, wir beiden passen nicht zusammen. Ich bin ein Sünder. Er kennt etwas von der Größe dieses Rabbis. Vielleicht weiß er schon mehr, wir wissen es nicht. Und dann, was sagt Jesus, und das ist der Schlüssel zu dieser Geschichte hier. Was sagt Jesus dann zu dem Petrus? Wer weiß es? Ja, er sagt zu ihm, komm mit mir, also ich mach dich zu meinem Schüler, komm mit mir, folge mir, du bist ein Fischer, ich mache dich jetzt zu einem Menschenfischer. Zu einem Menschenfischer. Du sollst Menschen gewinnen. Das war die Stunde der Berufung des Petrus. Sehen Sie, genau das war es. Der Auferstandene, jetzt der Auferstandene mit diesen Jüngern da und dem Feuer und dem Fisch drauf, dieses Frühstück da am See Genezareth mit dem Auferstandenen, er erinnert seine Jünger eigentlich an ihren Anfang mit ihm. An den ersten großen, wunderbaren Fischzug mit ihm. Und damit erinnert der Auferstandene seine Jünger eigentlich an ihren Hauptauftrag, den er ihnen gegeben hatte, ganz am Anfang, der jetzt ihr Hauptauftrag werden sollte. Jetzt, wo sie ihn erlebt haben als Auferstandenen. Sie sollten Menschenfischer sein. Er hat sie 3 Jahre lang ausgebildet, Menschenfischer zu werden. Und sie sollten jetzt verkündigen, Jesus lebt. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Und das Reich Gottes kommt in seiner Gemeinde. Schauen Sie, und dieselbe Botschaft, derselbe Akzent war bei der zweiten Begegnung in Galiläa auf dem Berg. Jesus rief sie auf einen Berg, wir wissen nicht auf welchen. Und manche Ausleger meinen eben, das könnte gut die Begegnung mit den 500 Brüdern sein. Also es wird von den 11 gesprochen. Aber wir wissen, dass in den Evangelien, selber haben wir schon bei den Frauen gesehen, am Grab, wir wissen, dass die Evangelien selektiv berichten. Das heißt, das, was dem jeweiligen Evangelist wichtig war, das benennt er. Und alles andere lässt er weg. So würden wir heute nicht historisch berichten. Das war damals erlaubt, das war damals okay. Es kann sein, dass eben nicht nur die 11 dort auf dem Berg waren. Vielleicht hörten diese 500 Brüder von den 11 Aposteln, von wem sonst, dass Jesus auferstanden war und dass er ihnen auf dem Berg begegnen wollte. Sie sollten dorthin gehen. Und vielleicht ist solch eine Menschenmenge von Nachfolgern, von Brüdern, von den Aposteln dort auf den Berg gegangen. Und es wurden Erinnerungen wach. Er hatte sie ja damals dort gelehrt. Matthäus berichtet von der Bergpredigt, von dieser großen Jüngerunterweisung. Und jetzt begegnete ihnen dieser Lehrer neu als der Auferstandene. Und sie sollten Lehrer werden. Sie sollten alle Völker lehren. Das, was sie von Jesus gelernt hatten. Jesus berichtet, dass sie ihn sahen, dort auf dem Berg, vor ihm niederknieten. Also ein Zeichen von Betroffenheit und Ergriffenheit. Sie waren erstaunt. Und dann heißt es auch, ich weiß nicht, ob sie darüber nicht auch gestolpert sind oder sich gewundert haben, dann steht da, etliche aber zweifelten. Wie die Jünger am Osterabend in Jerusalem. Etliche, das klingt mehr nach mehr als 4 oder 5 Jünger. Und diese 11 Jünger hatten ihn schon 2-mal erlebt in Jerusalem. Etliche, das klingt nach dieser großen Schar, die da mitgekommen ist. und die sich sagen, ja, wer ist das? Kann das sein? Und was sagt Jesus dieser Jüngerschar? Wie ermutigt er diese Jünger auf dem Berg? Ja, er gibt ihnen den Missionsbefehl. Das, was er ihnen am Anfang sagte, Menschenfischer zu werden, das bestätigt er ihnen ganz zum Schluss. Er ist der auferstandene Herr, dem alle Macht gegeben ist, der alle Tage bis an das Ende der Welt bei ihnen sein wird und der sie sendet in alle Welt zu allen Völkern, um alles zu lehren, was er ihnen gesagt hat. Also Galiläa war wichtig. Man könnte meinen, ja, dass sie Menschenfischer sein sollen und dass sie hinausgehen sollen in alle Welt, das hätte er ihnen auch in Jerusalem sagen können. Da in diesem oberen Saal, wo sie sich immer getroffen haben, bei einem schönen Abendessen. Warum schickt er sie, um solch eine Botschaft seinen Jüngern zu vermitteln, sie extra nach Galiläa, wo sie doch wieder zurückkommen mussten nach Jerusalem? Deshalb frage ich zum Schluss, was heißt das für uns eigentlich nach Ostern? Jesus, der Auferstandene, begegnet auch uns, also dir und mir, ja, als seinen Jüngern. Und er erinnert uns an frühere Begegnungen mit ihm. Wie den Petrus damals bei seinem ersten Fischzug. So musste er jetzt nochmal einen großartigen, wunderbaren Fischzug auf dem See Genezareth erleben. Und wie damals auf dem Berg, als Jesus mit seinen Jüngern begann und sie lehrte auf dem Berg, so mussten sie jetzt noch einmal auf den Berg kommen und erleben, der Auferstandene lehrt uns und sendet uns. Das heißt, Jesus hat auch mit dir seine Begegnungen. Vielleicht vor vielen Jahren. Vielleicht an Orten, die für dich Bedeutung hatten. Die du heute noch weißt. An die du dich erinnerst. Er knüpft heute Morgen bei dir daran an. Was war dir damals wichtig geworden? Was hast du an bestimmten Orten deines Lebens, wo Jesus dich angesprochen hat, was hast du da verstanden? Kannst du dich an solch einen Ort erinnern, an dem Jesus zu dir gesprochen hat? Wo war das? Wie war das? Was war da? Der Auferstandene erinnert dich heute Morgen durch seinen Geist an die Geschichte, die er mit dir hatte und hat. Und sich daran zu erinnern und sich darauf zu besinnen, ist heute Morgen wichtig. Hat eine Bedeutung für deine Gegenwart und für deine Zukunft. Und er sagt dir heute Morgen, wie den Jüngern damals, mir ist alle Macht gegeben, auch in deinem Leben. Er ist bei dir, an jedem neuen Tag, an den schweren besonders. Er sendet dich zu den Menschen in deiner Welt. Er macht dich neu zum Menschenfischer. Du hast wahrscheinlich auch manchen enttäuschenden Fischzug hinter dir. Er ruft dich, auf seine Stimme zu hören. Nimm die Situation deines Lebens und deines Umfeldes, dein See Genezareth, nimm den neu wahr. Und höre, was Jesus dir in dieses dein Leben hinein sagt. In Bezug auf deinen Hauptauftrag, Menschen zu gewinnen. Wirf dein Netz neu aus. Vielleicht muss er dich auch heute fragen, einige kennen die Geschichte, dass die da am See eigentlich noch weitergegangen ist. Er musste den Petrus ja dreimal fragen, hast du mich lieb? Vielleicht muss dich Jesus auch erinnern. Er erinnert dich. Vielleicht muss Jesus dich erinnern heute Morgen, um seinen Auftrag zu erneuern bei dir. Vielleicht muss er dich erinnern, dass deine erste Liebe versickert ist. Und er sagt das nicht, um dich zu deprimieren. Er sagt das, um dich neu zu beauftragen. Er will das hören. Er will es hören von dir. Wie bei dem Petrus. Der Petrus musste dreimal sagen, ich hab dich lieb. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt alle Dinge, dass ich dich lieb habe. Vielleicht musst du das neu sagen. Und Jesus beauftragt dich, wie seine Jünger am See Genezareth, wie seine Jünger auf dem Berg, der Auferstandene in Galiläa, beauftragt seine Jünger neu und erinnert sie an den Hauptauftrag, den er ihnen gegeben hat. Er knüpft bei dir an. Jesus knüpft bei dir an. Und ich würde mich freuen, wenn Sie über diesen Gottesdienst hinaus in dieser Woche sich in Ihrer stillen Zeit oder wie Sie immer mit Jesus Zeit verbringen, sich das einmal fragen. Herr Jesus, wo war das damals mit mir und dir? Und wie war das damals? Und was habe ich einmal verstanden? Was habe ich dir versprochen? Was habe ich nicht gehalten? Du hast zu mir geredet. Ich erinnere mich, das war da oder dort. Ereignisse haben immer in unserem Leben Zeit und Raum. Erinnere dich einmal an den Aufhänger Raum. Wo war das bei mir? Und was war da? Und dann lass dich neu vergewissern, neu berufen, Menschengewinner zu werden. Gott segne Sie. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du die Jünger damals eindrücklich erinnert hast an die Zeit mit dir und an den Auftrag, den du ihnen gegeben hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, du siehst, wo wir unsere Geschichte mit dir haben. Du siehst auch, wo manches verschüttet worden ist und in Vergessenheit geraten ist. Grabe das auf, erinnere du uns neu an das, was wir mit dir haben und du mit uns. Und wir wollen dir sagen, wir lieben dich. Wir lieben dich neu. Wir geben dir unser Leben neu. Und wir lassen uns senden und beauftragen. Hab Dank, dass du als der Auferstandene mitten unter uns zu uns sprichst und uns rufst.